Sollen Bluttests, mit denen bestimmte genetische Auffälligkeiten von Kindern noch vor der Geburt festgestellt werden können, stärker reguliert werden als bisher? Über diese Frage hat der Bundestag am Freitag diskutiert und hat dann beantragt, die aktuellen Regelungen und Handhabungen dieser sogenannten nicht-invasiven Pränataltests zu überprüfen. Diese NIP-Tests, das ist die Abkürzung dafür, die gibt es schon seit fast 15 Jahren in Deutschland. Seit 4 Jahren sind sie auch eine Kassenleistung. Also wenn eine Schwangere so einen Test durchführen lässt, dann wird der von der Kasse übernommen. Inzwischen gibt es aber einige Bedenken, was die Tests angeht. Zum einen, weil sie relativ oft falsch positive Ergebnisse haben. Also eine genetische Auffälligkeit wie Trisomie 21 beispielsweise, das Down-Syndrom anzeigen, obwohl tatsächlich gar keine Auffälligkeit vorliegt. Und eine andere Kritik, die Tests würden Schwangeren oft auch empfohlen, weniger aus medizinischer Notwendigkeit, sondern mehr als Absicherung für Ärztinnen und Ärzte. Darüber wollen wir sprechen hier in Impuls mit Doktorin Loredana Delicchiaje. Sie ist leitende Oberärztin in der Geburtshilfe der Frauenklinikum am Klinikum Stuttgart. Frau Delicchiaje, wie erleben Sie den Umgang mit diesen NIP-Tests bei Ihnen in der Praxis?
Also teilweise, was Sie gesagt haben, stimmt vollkommen. Wurde ich ein bisschen jetzt die Substanz ein kleines bisschen anders, wo Sie gesagt haben, dass der Test ganz oft falsche positive Ergebnisse ergibt. Das stimmt nicht ganz. Der Test ist ziemlich sicher. Und es ist so, das wird teilweise falsch benutzt. Der Test wurde auch eingeführt in einen Reihen an Screening-Untersuchungen. Das heißt im Prinzip, das ist selbst auch ein Screening-Test, das ergibt keine Diagnose. Diese Ergebnis dieses Tests muss dann weiter gesichert werden, wenn der Test auffällig bzw. positiv wird. Und eigentlich, das ist ein wunderbares Mittel, die wir zur Verfügung haben, um weitere Abklärung von anderen Befunden oder von Risikosituationen, die vorab schon gesehen worden sind. Deswegen, der Test ist sehr, sehr gut, wenn richtig benutzt wird. Natürlich, wenn diesen Test als Screening-Verfahren bei allen Frauen mit niedrigen und höheren Risiken benutzt wird, dann verliert sozusagen mehr oder weniger, einfacher gesagt, an Qualität. Und das sind diese ganzen Diskussionen und das ist auch richtig, dass man das diskutiert, weil alles kostet, ja, in allen Sinnen, nicht nur Geld, sondern auch, ja, ärztliche Tätigkeit, die vielleicht unnötig gewesen sind, weil eben keine Risiken bestehen. Also für mich ein Vergleich, wenn ja jeder Mensch jetzt ein CT bekommen würde, um einfach zu sehen, ob der Darm sich gut bewegt.
Ja. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese falsch positiven Tests. Die Krankenkassen sagen, dass es zumindest eine 4-mal höhere Häufigkeit von falsch positiven Tests gibt, als eigentlich erwartet worden ist. Das ist ja dann doch relativ viel. Also inwiefern spielt das auch bei der Beratung mit Eltern oder Schwangeren eine Rolle, dieses Thema?
Also das, ich glaube, dass das mit der Statistik, muss man ein bisschen aufpassen, wie ich vorher gesagt habe, man möchte auch nicht falschen Zahlen erwähnen, aber es ist ein einfacher Gedankenkonzept. Also das alles, ob gut oder nicht gut ist, ein Test liegt an der Prävalenz einer Erkrankung. Das heißt, man kann schon sagen, dass der Test einen ganz guten negativen prädiktiven Wert hat. Das heißt, wenn der Test unauffällig ist, ist man ziemlich sicher, dass das Ergebnis negativ ist.
Das heißt aber, das wird dann aber auch besprochen, sozusagen diese Wahrscheinlichkeit, oder das wird dann eingeordnet auch im Gespräch eben mit Schwangeren oder mit
Also wenn eine Frau dann zum Erstsemester-Screening bzw. zum NIP-Test mindestens zu mir kommt, ich erwähne das immer und leider ganz oft muss ich mal sagen, dass viele Frauen sind so angelockt von der Tatsache, naja, ich mache den Bluttest, also ich weiß auch, wie das Geschlecht ist und kann mein Gender-Party dann schon organisieren. Das ist wirklich, was jetzt mich am meisten enttäuscht.
Ja. Seit 2022 ist der Test eine Kassenleistung. Wie hat sich das seither entwickelt? Lassen das auch seither mehr Schwangere oder werdende Eltern machen, die
NIP-Tests? Ja, das machen schon häufig. Also vor allem am Anfang, wo der ab 22 hat man wirklich eine rasante Inkrementierung der Nutzen diesen Testen. Mittlerweile mindestens in meine Hände sozusagen durch die Aufklärung hat sie sich ein kleines bisschen gebessert, aber man sieht schon die Prägung in der Bevölkerung, was jetzt kostenlos ist, dann kann man benutzen und dann auch sozusagen diese Begrenzung durch diese Regelung, also das heißt, die Regelung also von der Krankenkasse sagt, also der Test sollte indiziert werden und deswegen auch bezahlt werden bei höherem Risiko oder in dem Gespräch, wo das Gespräch zwischen Arzt und Patienten dann zu einer individuellen Lösung führt. Das hat natürlich keine Grenze, kann alles drinnen sein und tatsächlich auch, ob man das Geschlecht des Kindes bestimmen möchte. Also man hat keine richtigen Indikatoren, wann jetzt der Test tatsächlich notwendig ist oder nicht, wenn jetzt durch ein Gespräch zwischen Arzt und Patienten dann vorkommen sollte. Und ja, manchmal hat man als Arzt auch nicht so richtig Zeit, mit der Patienten darüber zu diskutieren oder zu erklären und so. Und dann es wird einfacher gemacht, als eben vielleicht mit 20 Minuten Aufklärungsgespräch, die vielleicht zu nichts aufführen. Ja.
Im Bundestag, da haben die Abgeordneten jetzt ein Monitoring beantragt, also eine Untersuchung dieser nicht-invasiven Pränataltests. Zum einen, wie sich das entwickelt hat seit der Kassenzulassung. Es sollen auch nochmal die rechtlichen, die ethischen, gesundheitspolitischen Grundlagen der Kassenzulassung geprüft werden. Ist aus Ihrer Sicht das die richtige Forderung, der richtige Weg, diese Tests und den Umgang mit den Tests nochmal genauer anzuschauen?
Ich bin schon, ja, also ich meine, mein Bauchgefühl ist, dass der Test tatsächlich viel, viel zu häufig angewendet ist. Und dann habe ich auch schon mehrfach auch gesehen, Frauen, die eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht haben, junge Frauen, risikoarm, die einen auffälligen positiven Test gehabt haben und dann da anschließend eine Fruchtwasseruntersuchung, die total unnötig war. Und also das heißt, muss man anwenden, wenn ein Risiko da ist und dann es ist eine große, große Hilfe für den Pränataldiagnostiker oder für den Arzt auf jeden Fall.
Das heißt, vielleicht kannst du am Schluss nochmal, für wann ist es sinnvoll und wann braucht es eher nicht?
Ja, Risikokonstellation. Also Risiko kann aus verschiedenen Gründen sein, muss nicht nur das anamnestische Alter sein, kann auch ein sonografischer Hinweis, kann auch die Anamnese der Frau, die schon ein Kind mit Down-Syndrom gehabt hat oder sonst einen andere Risikokonstellation, Zustand nach Bestrahlung oder weiß ich jetzt nicht. Es gibt verschiedene Situationen, wo eben zu das Risiko kommen kann. Sei auch die psychische Belastung der Frau, weil die Schwester, die Nachbarin irgendwie was besonders Schlimmes erlebt hat. Also es gibt schon individuelle Situationen, aber jetzt gerade sind die Grenzen ein kleines bisschen unsichtbar, wann jetzt man das machen sollte und wann nicht.
Doktorin Loredana Delechiaje, sie ist leitende Oberärztin der Frauenklinik des Klinikums Stuttgart. Wir haben gesprochen über die aktuelle Debatte um Bluttests, mit denen sich genetische Auffälligkeiten von Kindern noch vor der Geburt feststellen lassen. Der Bundestag hat sich gerade damit befasst und will den Umgang mit den Tests auch noch einmal, sagen wir, genauer unter die Lupe nehmen lassen. Frau Delechiaje, danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.